weiß es niemand. Es ist, denke ich, besser für uns, wenn wir uns da an Gottes Wort halten. Gottes Wort gibt uns keinen Schlüssel zum Verständnis der Tagesereignisse. Da müssen wir aufpassen, dass wir das prophetische Wort da nicht falsch verstehen und falsch anwenden. Aber es gibt uns etwas viel, viel Wertvolleres. Es gibt uns nämlich grundsätzliche Linien, nach denen wir verstehen können, wie diese Weltgeschichte und wie auch das kommende Jahr sich im Grunde entwickeln wird. Und ich denke, so eine prophetische Linie finden wir auch in diesem Matthäus 24, in dieser Endzeitrede des Herrn Jesus. Und ich denke, das hat uns auch sehr viel zu sagen. Von der Auslegung her gibt es ja da manche, die sagen, na, die ganze Endzeitrede ist nur für Israel, das hat uns eigentlich gar nichts zu sagen. Und ich denke, das ist falsch, das ist eine übertriebene Schriftteilung, wie wir sie leider öfters auch finden. Auch in Brüderkreisen ist zum Teil die Schrift übertrieben geteilt worden, ja, sodass manche auch gesagt haben, der Petrusbrief und der Hebräerbrief, die sind alle gar nicht für die Gemeinde. Solche Dinge, da müssen wir, denke ich, etwas vorsichtig sein. Ich denke, dass dieser Abschnitt uns sehr viel auch für uns als Gemeinde zu sagen hat. Ich denke, der Herr hat hier erkennbar einen Skopus, der von seiner Zeit, der Zeit der ersten Jünger, bis hin zu der Zeit des jüdischen Überrestes in der großen Drangsal reicht. Mit den Versen 15 sind wir ganz eindeutig bei der großen Drangsal für das Volk Israel angelangt. Der Gräuel der Verwüstung, Prophet Daniel, da sehen wir ganz klar, da geht es um Israel, da geht es um diese allerletzte Zeit. Und trotzdem gibt es auch eine Endzeit für die Gemeinde. Das lehrt die Schrift ganz klar. Die Gemeinde wird auch eine ganz besondere Zeit der Prüfungen und Herausforderungen haben, kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Ich erinnere nur an 2. Timotheusbrief, wo da im 3. Kapitel ganz eindeutig steht, dass da in den letzten Zeiten, in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. 2. Timotheus 3, Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und dann finden wir diese Christenheit, die lebt wie die Sünder, wie die Gottlosen, aber einen Schein, einen äußeren Schein von Gottesfurcht hat. Und das ist ja eine der großen Nöte in der heutigen Zeit, dass wir eine Pseudo-Christenheit haben, dass die wahren Jünger des Herrn Jesus sehr wenige sind und dass sie in Bedrängnis sind und dass eben eine große verführerische Strömung von Leuten da ist, die sich im Namen nach und mit Worten zu Christus bekennen, aber in der Praxis nicht wirklich an ihn glauben und ihm nachfolgen. Nun, diese Dinge sind auch ein Stück hier angedeutet. Der Herr Jesus warnt uns hier, dass die letzte Zeit, und das betrifft eben auch die Gemeinde, dass sie gekennzeichnet ist von zwei Dingen, nämlich von zunehmender Verfolgung und von zunehmender Verführung. Wir wollen beachten, was der Herr sagt über diese Endzeit. Er sagt nämlich, dass es Wehen sind. Ein Wehencharakter hat diese letzte Zeit. Und es gibt ja viele unter uns, die entweder direkt selber als Mütter oder als Väter indirekt das mal mitbekommen haben, wie das bei einer Geburt so zugeht. Und das Interessante ist ja, dass diese Wehen eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit haben. Sobald sie mal regelmäßig einsetzen, dann entwickelt es sich so, dass sie immer häufiger aufeinander folgen und immer stärker werden, bis zu der Auspressphase, wo dann durch eine gewaltige Muskelanstrengung das Kind praktisch ins Leben gepresst wird. Und dieses Bild gebraucht der Herr Jesus nicht umsonst. Es zeigt uns, dass wir schon in der vorantichristlichen Zeit, in der wir jetzt sind, erwarten müssen, dass sowohl Verfolgungen als auch Verführungen tendenziell stärker werden. Tendenziell uns stärker betreffen, bis hin, dass die Gemeinde entrückt wird. Die Gemeinde wird vor der großen Trübsal entrückt, aber die Gemeinde wird nicht vor jeglicher Bedrängnis entrückt, sondern die Schrift lehrt ganz klar, dass alle Gläubigen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Dass Bedrängnis ganz normal zum Leben der Gemeinde Jesu Christi dazugehört. Vom ersten Jahrhundert bis zum letzten Jahrhundert ihrer Existenz auf der Erde. Also das schafft uns so eine Art prophetischen, geistlichen Blick für unsere Zeit. Und ich möchte das einfach mal in drei Punkten versuchen anzuwenden. Das erste ist, für das kommende Jahr sollten wir damit rechnen, dass der Herr Jesus jederzeit wiederkommen kann. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Jünger haben die Wiederkunft des Herrn erwartet im Sinne der Juden. Sie erwarten die Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit, um Israel zu erretten. Wir als Gemeinde erwarten den Herrn als den Retter vom Himmel her, der seine Gemeinde entrückt und zu sich in die Herrlichkeit holt. Ja? Und diese Naherwartung, diese lebendige Erwartung unseres Herrn Jesus Christus, wir haben das bei der Lob- und Dankversammlung von einem Bruder gehört, die entgleitet uns manchmal im Alltag. Wir wissen das alle, aber in der Praxis leben wir oft nicht so. Wir haben alle möglichen zeitlichen Sorgen. Geldsorgen, gesundheitliche Sorgen, sonstige Sachen. Manchmal rechnen wir vielleicht mit einem 10-Jahres-Rahmen. Ja, ich weiß nicht, ob das weise ist, das zu tun. Auf der einen Seite dürfen wir auch ganz klar sehen, es kann sein, der Herr zögert sein Kommen noch hinaus. 2. Petrus 3 sagt uns warum. Aus einem einzigen Grund, weil er möchte, dass noch Menschen zur Buße kommen und errettet werden. Wenn der Herr noch nicht wiedergekommen ist, dann ist es Ausdruck seines großen Erbarmens und seiner Liebe und Gnade, weil er noch möchte, dass etliche noch zur Buße kommen. Aber wir müssen auch und dürfen damit rechnen, dass der Herr heute noch oder morgen kommen kann. Und möge der Herr uns schenken, und das sollte unser Gebet sein, das können wir gar nicht machen, dass wir diese Erwartung auf unsere Herzen ganz lebendig und reell wirken lassen. Was würde denn passieren, wenn wir den Herrn wirklich erwarten würden, dass er heute oder morgen kommen würde? Wenn wir das ernst nehmen und der Geist Gottes uns das klar machen kann. Ich denke, wir würden viel bewusster die Beziehung zu unserem Herrn Jesus an die erste Stelle setzen. Wir würden darauf achten, dass nichts zwischen ihn und uns kommen kann, dass wir beständig in dieser innigen Gemeinschaft mit dem Herrn leben, ungetrübt durch Sünde, Streit, Eigensucht, eigenmächtige Wege. Wir würden Sorge tragen, dass wir jederzeit dem Herrn ungetrübt begegnen können. Wir würden uns heiligen. Wir würden unser Leben nicht so weltförmig leben, nicht so viel von den verkehrten Dingen dieser Welt versuchen mitzunehmen. Wir wissen, dass im 1. Johannes 3 da etwas ganz Deutliches steht über diese heiligende Kraft der Erwartung des Herrn Jesus Christus. Da lesen wir eine wunderbare Hoffnung und auch, wie der Gläubige auf diese Hoffnung reagieren sollte. Ab Vers 1, 1. Johannes 3, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Also, wenn wir diese Hoffnung lebendig haben, dann ist unser Leben, unser Herz auf den Herrn ausgerichtet. Und dann tun wir die Dinge automatisch weg, die uns von dem Herrn Jesus ablenken, die uns verstricken könnten in die Geschäfte dieser Erde. In der Offenbarung wird immer wieder gesprochen von den Menschen, die auf der Erde wohnen. Das sind die, die verführt werden, die die Gerichte Gottes erleben. Und was heißt denn das? Wir leben doch auch auf der Erde, oder? Wisst ihr, es gibt einen Unterschied, ob unsere Heimat und unser Bürgerrecht und alle unsere Gedanken und Geschäfte auf der Erde sind, bei irdischen Dingen. Erfolg, Vorwärtskommen, Geld, mein Häusle, mein Auto. Oder ob unser Herzen, unsere Gedanken, obwohl wir auf der Erde als Gäste und Fremdlinge uns aufhalten, letztlich bei dem Herrn Jesus im Himmel sind. Und dazu sollte uns eigentlich die jederzeitige Wiederkunft des Herrn Jesus anspornen, dass wir mit den himmlischen Dingen beschäftigt sind. Dass wir damit beschäftigt sind, hier auf der Erde nicht unser Wohlergehen zu verfolgen, sondern für den Herrn Jesus Frucht zu bringen, auch Zeugnis zu geben. Ich denke, das ist eines der dringlichsten Dinge, wenn wir wissen, dass der Herr jederzeit wiederkommen kann, dass wir beten für die Errettung von Menschen und dass wir auch Zeugnis geben. Das sage ich mir selber zuallererst. Denn ich bin da auch oft träge. Aber wir sollten die Möglichkeiten ausnutzen, solange wir hier auf der Erde sind, und sollten wirklich auch offensiv diese rettende Botschaft weitergeben. Wenn man sich anguckt, was die Menschen für Hoffnungen haben, was sie sich zum Jahreswechsel alles die ungläubigen Menschen überlegen und was dann die Kanzlerin in ihrer Neujahrsansprache sagt, das ist so traurig. Die Menschen haben keine Hoffnung, sie haben keine wirkliche Perspektive. Sie leben und taumeln in ihren Sünden dahin, bis das Gericht Gottes sie wegrafft. Und da haben wir eine Botschaft zu bringen, nämlich dass Frieden und Errettung und Gnade bei dem Herrn Jesus ist. Und ich denke auch, diese Erwartung der Wiederkunft des Herrn sollte uns anspornen, im Zeugnis für das Evangelium mutiger zu sein. Ich weiß, das kostet Überwindung. Ich weiß, da muss man eine gewisse Trägheit überwinden, auch eine gewisse Furcht, eine Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen, die selber scheinbar so gleichgültig sind über ihr Heil. Aber wir haben diese Aufgabe und diesen Auftrag und wir wissen nicht, wie lange wir ihn noch ausführen können. Aber wir können auf der anderen Seite durch unser Zeugnis dazu beitragen, dass die Vollzahl der Heiden eingeht. Und das bedeutet ja auch, dass der Herr dann wiederkommt, wenn dieser Ratschluss Gottes mit der Gemeinde vollendet ist. Also da sollten wir solche sein, die wirklich den Herrn Jesus erwarten und die auch ihre Zeit und ihre Lebensprioritäten richtig vor Gott einteilen. Auch das ist eben die große Gefahr. Wir leben im Frieden, im Wohlstand. Wir können viel Zeit darauf verwenden, unseren Konsum zu pflegen, uns irgendwelche Sachen zu kaufen und zu genießen, Freizeit, irgendwelche Dinge, die an und für sich vielleicht gar nicht sündig oder verkehrt sind. Aber sie lenken uns ab davon, für den Herrn Frucht zu bringen. Sie lenken uns ab davon, wirklich als Himmelsbürger zu leben, die letztlich keine festes Erbteil hier auf der Erde haben. Und da sollten wir uns Gedanken drüber machen. Das sollte uns anspornen, dass wir diese Zeit, die vor uns liegt, im geistlichen Sinn auskaufen. Kauf die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Ja, das gilt für die heutige Zeit mehr noch, als für die Zeit, da es geschrieben wurde. Es gilt immer, aber es gilt heute mehr denn je. Und wenn wir diese innere Dringlichkeit haben und auf der anderen Seite diesen Ansporn, die Dinge im Licht des Herrn Jesus zu wägen. Wisst ihr, wir würden viele Dinge in unserem Leben anders machen, wenn wir uns beständiger bewusst wären. Einmal, und das ist gar nicht so lange hin, muss ich meine ganzen Entscheidungen, das, was ich tue und lasse, vor dem Herrn Jesus verantworten. Dann werden seine heiligen Augen mit mir gemeinsam den Film meines Lebens anschauen und er wird seine Sicht über meine Lebensentscheidungen, über meine Prioritäten, über meine Beschäftigung mitteilen. Und das ist das, was zählt. Danach wird mein Leben gewogen und bewertet. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir, wenn wir wahre Kinder Gottes sind, dass das eine Zeit der Sichtung ist, wo der Geist gerettet ist, wo wir nicht befürchten müssen, verdammt zu werden und verurteilt zu werden aufgrund unserer Sünden. Das ist etwas Wunderbares, wenn wir Heilsgewissheit haben dürfen in dem Herrn. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass dieser Gedanke an die Rechenschaftslegung uns einfach nüchtern machen sollte und uns Ansporn sein sollte, die Prioritäten, die der Herr Jesus uns selber lehrt in seinem Wort, auch wirklich ernst zu nehmen in unserem Leben. Heute denken wir noch, ach, ich mache einfach das, was mir Lust macht, was mir jetzt einen momentanen Gewinn in meinem Leben bringt. Ja? Aber wenn wir an den Herrn Jesus denken, dem wir bald gegenüberstehen, dann werden wir mehr und mehr uns überlegen, ja, was gefällt denn dem Herrn in meinem Leben? Wie soll ich denn vor ihm nach seinen Gedanken meine Zeit einrichten? Und wenn wir diesen Gedanken immer wieder auch in den Entscheidungen, die wir in diesem Jahr zu treffen haben, vor Augen haben, dann glaube ich, wird uns das nur zum Segen sein. Und zwar nicht nur im Hinblick auf den kommenden Tag der Rechenschaft, sondern auch schon jetzt. Ich bin fest davon überzeugt, derjenige, der alle irdischen Lüste und Begierden verleugnet und hier wie ein Narr lebt und nicht diesen irdischen Selbstverwirklichungstrieb mitmacht, sondern schon hier einfach um des Herrn willen Dinge opfert und Dinge weglässt und sich heiligt, der ist schon hier der Glücklichere. Ich glaube nicht, dass Christen wirklich glücklich sein können, die selbstsüchtig leben und sich ihr Leben zum Raub nehmen, anstatt es dem Herrn zu weihen. Ja, ich glaube, die säen sich viele Probleme, die sie haben, selber. Und das glücklichste Leben ist das, das im Dienst und nach dem Willen des Herrn in Selbstverleugnung gelebt wird. Bin ich fest überzeugt davon. Ja? Aber wie gesagt, auch dieser andere Gedanke sollte uns anspornen. Nicht allzu lang hin darf ich vor meinem Herrn stehen und dann werden die Dinge nach seinen Maßstäben gewogen, nicht mehr nach meinen. Ja? Also sollten auch wir lernen, unser Leben nach seinen Maßstäben auszurichten. Dann sind wir gesegnete Leute. Das ist so das eine. In der Erwartung des wiederkommenden Herrn. Ich möchte nochmal dieses Wort lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief, das uns da so grundlegend eigentlich zeigt, die Ausrichtung, die unser Leben haben sollte. Ihr kennt es alle, wir kennen es alle aus dem Vers 9 im 1. Kapitel, wo es heißt, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Das ist die richtige Priorität deines und meines Lebens. Bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Nicht unseren eigenen Lüsten, nicht unserer eigenen Bequemlichkeit, unserem Ego, sondern Gott. Und das tun in der Herzenshaltung, in der beständigen Erwartung, dass der Sohn Gottes aus dem Himmel kommen kann, heute oder morgen oder vielleicht erst in einigen Jahren. Aber er kommt und er kann jederzeit kommen und wir leben für ihn, der uns errettet hat. Das einfach als Ermunterung auch, dass wir diese Zeit in der richtigen Herzenshaltung angehen. Nun das Zweite, was wir sehen können aus diesem Abschnitt Matthäus 24, ist, dass wir in dem neuen Jahr ganz nüchtern mit zwei Dingen rechnen müssen, die zunehmen. Und das eine ist die Verfolgung und der Druck dieser Welt und das andere ist die Verführung. Beides erwähnt der Herr Jesus, beides stellt er unter diese Überschrift Wehen. Das heißt, es kommt immer häufiger und wird stärker, je länger die Zeit bis zur Geburt voranschreitet. Und ich denke, ohne dass wir das so im Einzelnen so ganz genau auszeichnen wollen, müssen wir einfach doch nüchtern sehen, diese Welt wird immer antichristlicher. Und diese Welt lässt erkennen, dass die Bühne für dieses letzte Schauspiel, das uns im prophetischen Wort Gottes vorgestellt wird, wenn der Antichrist die Heidenvölker verführt und auch das Volk Israel verführt, dass diese Bühne sozusagen immer mehr, immer vollständiger aufgebaut ist. Ja, dass viele Dinge sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben, die vorher gar nicht vorhanden waren, die aber für eine Erfüllung dieser Prophetien über das Auftreten des Antichristen notwendig sind, das müssen wir doch ganz nüchtern feststellen. Dazu gehört auch zum Beispiel die Chip-Technologie oder eben die Weiterentwicklung des Fernsehens und des sprechenden Bildes. Ja, das ist ganz klar, dass der Fernseher eine Vorform des sprechenden Bildes ist, aus meiner Sicht. Ja, es ist es noch nicht. Ja, so weit sind wir noch nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass inzwischen man schon praktisch lebendige Personen in 3D wiedergeben kann, holographisch praktisch irgendwo auf der Welt reproduzieren kann, sodass also der Papst oder der Antichrist auf jedem öffentlichen Platz in der ganzen Welt real live eine Rede halten kann und die Leute können ihn sehen, als wäre er wirklich persönlich anwesend. Solche Dinge werden heute gebastelt. Ja? Und das hat nichts mit dem prophetischen Wort zu tun. Da braucht man nicht blauäugig sein. Natürlich sind es Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Und wir müssen sehen, dass wir in der antichristlichen Entwicklung Fortschritte machen. Ja? Das sind natürlich traurige Fortschritte. Ja? Das ist für uns etwas auf der einen Seite betrüblich ist, aber auf der anderen Seite sollte es uns einfach auch nüchtern machen, von dieser Welt nicht falsche Erwartungen zu hegen. Ich denke, es wird auch klar sein, dass Krisen und unter Umständen auch Kriege auf uns zukommen werden, die unter Umständen auch ziemlich Probleme bereiten können. Ja, nicht, dass wir da Sorgen und Ängste schüren, aber auf der anderen Seite hat der Herr Jesus ja diese Dinge nicht umsonst gesagt, die hier in Matthäus 24 stehen. Ja, und wir dürfen auch nicht so tun, als würde die Gemeinde in irgendeinem Paradieszustand die ganze Zeit auf der Erde sein, dann wird sie entrückt und erst hinterher kommen alle Schwierigkeiten. Das stimmt einfach nicht. Ja? Sondern die Bibel sagt ganz klar, dass schon vorher Schwierigkeiten kommen. Aber diese letzte Aufgipfelung des Terrors, der Diktatur, des Krieges, das, die große Drangsal, das ist etwas, wo die Gemeinde vorher entrückt wird und daraus errettet wird. Aber ich denke, wir müssen nüchtern sehen, der politische Druck dieser Welt auch auf die gläubigen Christen nimmt zu. Ich verfolge das ein bisschen, zum Beispiel solche Dinge wie die Schulgesetzgebung, wo, oder auch das Verbot körperlicher Züchtigung, das generelle, ja, das wird heute schon mehr und mehr angewandt auf bibeltreue Christen, um sie zu kriminalisieren. Genauso die Antidiskriminierungsgesetze, dass man irgendwann mal nicht mehr sagen darf, dass der Islam Götzendienst ist und letztlich eine finstere Religion, die die Menschen von der Errettung abhält. Oder der Katholizismus, der ja auch Götzendienst ist und die Menschen von der Errettung abhält. Das wird man vielleicht irgendwann nicht mehr sagen dürfen. Ja? Da wird man vielleicht irgendwann vor Gericht gezogen dafür. Und wisst ihr, wenn wir nicht hier in dieser Insel der Seligen leben würden, wenn der Herr Jesus hier sagt, da wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Ein gläubiger Christ in Korea oder auch in China oder in Indonesien, der liest es heute schon ganz anders als wir. Ja? In Europa können vielleicht irgendwelche überdispensationalistischen Christen sagen, das gilt nur für Israel, für die allerletzte Endzeit. Aber wenn wir die Christenheit in der ganzen Welt anschauen, dann ist es heute für viele, viele gläubige Christen schon Realität, dass die Welt sie hasst um des Herrn Jesus willen, dass sie getötet werden. Wir wollen uns so etwas ganz gewiss nicht erhoffen und da nicht Sorge bringen. Aber wir müssen sehen, auch in den Ländern des sogenannten christlichen Abendlandes wird der Druck auf die Gläubigen zunehmen. Und es ist wichtig, dass wir damit auch rechnen, damit wir innerlich da gestärkt werden und nicht feige zurückweichen, sondern auch diesem Druck standhalten. Ich habe ja das Vorrecht, viel mit russlanddeutschen Gläubigen zusammenzukommen, deren geistliche Einstellung ich sehr schätze und die auch erzählt haben, wie sie unter dem Druck des Kommunismus, unter der Verfolgung gelebt haben. Und sie haben gesagt, es war manchmal bitterschwer. Wenn du Christ wurdest als junger Mann, ja, dann hast du sofort alle Privilegien verloren. Du durftest nicht mehr, du mussten die Leute von der weiterführenden Schule runter, die durften nur noch die geringsten Berufe machen, sie durften nicht studieren, sie hatten Schwierigkeiten bei der Armee, im Armeedienst wurden schikaniert und alles. Das war sehr schwierig. Und auch Älteste der Gemeinden mussten manchmal für Jahre und Jahrzehnte ins Gefängnis oder wurden einfach erschossen. Solche Dinge gab es. Und dennoch, die Gemeinde wurde letztlich durch diese Verfolgungen gestärkt. Sie wurde gereinigt. Die Leute, die bloß äußerlich einen Selbstverwirklichungstrip als Christen haben wollten, die waren nicht zu sehen in den Gemeinden unter der Verfolgung. Ja? Die waren schön draußen und haben sich ferngehalten. Und auf eine Weise, der Kommunismus hat geprahlt, Chruschtschow hat irgendwann in den 50er Jahren gesagt, irgendwann mal führen wir euch den letzten Christen in Russland im Fernsehen vor. Und dann ist das Christentum erledigt. Ja? Und kurze Zeit später hat Gott unter den zum Teil bedrängten Christen Erweckung geschenkt. Viele junge Leute sind zum Glauben gekommen, haben da Schweres auf sich genommen. Und die christlichen Gemeinden waren stärker als je zuvor. Und am Ende musste der Kommunismus weichen und zusammenbrechen und nicht die gläubige Gemeinde. Ja? Also das einfach, dass wir das auch mal sehen, es ist nicht so schlimm, wenn der Druck auf uns steigt. Ja, das kann auch eine geistliche Hilfe sein, eine geistliche Herausforderung, die Nachfolge ernster zu nehmen. Aber wir müssen damit rechnen, wir können nicht blauäugig sein. In dieser Zeit wird der politische Druck auf gläubige Christen zunehmen, der Hass gegen die Fundamentalisten, die die Bibel noch wörtlich nehmen, diese Ideologie des aufklärerischen liberalen Humanismus, das wird immer stärker. Ja? Und diese Leute versuchen, die gläubigen Christen zu kriminalisieren. Wir werden nachher noch drauf kommen. Die Antwort der Gläubigen kann nicht sein, dass sie jetzt anfangen, politisch sich zu engagieren, irgendwelche Parteien zu unterstützen, Programme zu machen, sondern die entscheidende Antwort der Gläubigen ist das Gebet für die Obrigkeit. Ja? Das ist unsere Aufgabe. Dadurch sind wir Salz und Licht, dass wir auf der einen Seite für den Herrn Jesus leben und ihm dienen, trotz aller Schwierigkeiten, und dann, dass wir für die Obrigkeit ernstlich im Gebet einstehen. Und das müssen wir erst noch wieder lernen. Wisst ihr, wir haben noch nie, soweit ich weiß, weiß ich gar nicht, ob es in der Brüderbewegung überhaupt schon mal gegeben hat, dass eine Gemeinde fastet und betet. Aber das ist biblisch. Das ist sogar sehr wichtig. Die russlanddeutschen Gemeinden und auch die russischen Gemeinden haben in der Verfolgung regelmäßig gefastet und gebetet. Wenn da wieder irgendein Erlass kam, irgendeine Sache, wo die Obrigkeit sie in die Zange nahm, wo Geschwister verhaftet wurden, bedroht wurden, dann sind die Gläubigen zusammengekommen und haben einfach ihr Wohlergehen, ihren Bauch erstmal beiseite gelassen, haben zum Teil tagelang gefastet und haben ernstlich zu Gott gebetet. Und die haben zum Teil unwahrscheinliche Gebetserhörungen erlebt. Was glaubt ihr, mitten im Russischen Reich gab es eine Geheimdruckerei, die Bibeln gedruckt hat. Und trotz KGB ist die, soweit ich weiß, über 20 Jahre nicht gefunden worden. Ja? Das gibt's fast gar nicht. Ja? Die Leute haben alles dran gesetzt, diese Druckerei zu finden. Aber da haben ganz viele Leute ernstlich gebetet, dass Gott seine Hand drüber hält. Und Gott hat seine Hand drüber gehalten. Ja? Also, dass wir das einfach auch verstehen, wenn der Druck sich erhöht, dann ist es unter Umständen auch ein Stück Gnade vom Herrn. Das ist nicht so, dass wir sagen müssen, oh weia, ja, jetzt schwimmen uns alle Fälle davor. Ja? Der Herr bewahrt die Seinen. Aber wir sind auch gefordert, diesen Druck als etwas ganz Normales in unser geistliches Leben einfach ein Stück mit einzubauen. Ich lese nochmal aus dem 2. Timotheusbrief diesen Satz, den wir auch oft ein bisschen überlesen und nicht so ganz ernst nehmen, aber da steht eben doch auch da, im 2. Timotheusbrief, das Vers 3, Vers 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Ja? Es ist normal. Es ist unnormal, wie wenig das heute in den letzten Jahrzehnten war. Das ist unnormal. Das hat einfach damit zu tun, dass der Satan versucht hat, die Gläubigen durch eine Politik der Toleranz einzulullen und in Schlaf zu wiegen. Und es ist ihm leider recht gut gelungen. Ja? Wenn eine Periode des Wohlstands und der scheinbaren Duldung ist, dann streiten sich die Gläubigen untereinander und ihre Differenzen werden immer größer. Sie werden eigensüchtiger und lauer. Wenn der Druck zunimmt, dann kann man sich diese Sachen nicht mehr so leisten. Ja. Und das ist vielleicht ganz gut so. Auf jeden Fall, wir sollten damit rechnen, dass der Druck zunimmt und dass der Herr Jesus gerade sich in diesem zunehmenden Druck erweist. Aber es ist auch wichtig, dass wir nicht einfach nachgeben, dass wir auch darum beten, dass biblische Positionen noch geduldet werden und dafür auch eintreten und nicht einfach sagen, ja, wenn jetzt die Regierung sagt, dass man seine Kinder nicht mehr körperlich züchtigen darf, dann dürfen wir das ja nicht mehr machen. Dann machen wir es einfach nicht mehr und weichen zurück. Ja? Wir müssen unter Umständen auch mal sagen, Moment mal, es gibt einen Unterschied zwischen Kindesmisshandlung und körperlicher Züchtigung. Ja? Und da auch beten, dass hier zum Beispiel auch Dinge rückgängig gemacht werden oder einfach eine Duldung auch für bibeltreues Leben in Deutschland noch möglich ist, auch was zum Beispiel die Predigt angeht. Es wird einen Kampf drum geben, dass man Homosexualität noch Sünde nennen darf. Ja? Ist auf eine Weise vielleicht schon halb illegal, ja? Aber es ist trotzdem die Wahrheit. Da dürfen wir nicht sagen, ja, also wenn die Regierung jetzt ihre Meinung über Homosexualität ändert, dann ändern wir unsere Verkündigung einfach auch. Dann haben wir keine Probleme. Ja? Also Gott lässt die Verfolgung und den Druck nicht dazu zu, dass wir zurückweichen und von dem Herrn abweichen, sondern dass wir mutiger werden und auf eine nüchterne und besonnene Weise die biblische Wahrheit weiterhin verteidigen und auch ausleben. Das finde ich ganz wichtig. Auf der anderen Seite wird auch die Verführung zunehmen. Wir haben gelesen von diesen falschen Propheten, von Wunderzeichen, von Botschaften. Und das sehen wir in der heutigen Zeit ganz stark, dass zum Beispiel die charismatische und Pfingstbewegung ein Sauerteig ist, der bis in die Brüderkreise hinein alle bibeltreuen Gemeinden versucht zu durchsäuern. Ja? Die Brüderbewegung ist schon sehr stark durchsäuert worden über Wiedenest, über diese Bibelschule, in der die Charismatik schon jahrelang geduldet wurde. Und dieser Sauerteig lässt heute auch die freien Brüder immer mehr kippen. Und es sind Dinge, die einen bedrücken, dass immer mehr Irreführung, falsche Prophetie, falsche Lehre um sich greift. auch zum Beispiel die Lehre von dem wirklichen tausendjährigen Reich, dass der Herr wiederkommen wird, sein Friedensreich aufrichten wird. Auch solche Dinge werden immer mehr bestritten. Falsche Lehren und unbiblische Lehren nehmen zu, auch unter solchen, die früher mal die biblische Wahrheit hatten. Und genauso der Sauerteig der Bibelkritik, ja, dass man die Bibel nicht mehr einfältig als Gottes Wort und Gottes Wahrheit nimmt, der Sauerteig der Ökumene, wird immer mehr zunehmen. Und es verschränkt sich auch mit der Verfolgung. Also es wird irgendwann mal so sein, schon heute so, dass zum Beispiel bei kirchlichen Einrichtungen Mitarbeiter im Krankenhäusern oder Erzieherinnen nur angenommen und eingestellt werden, wenn sie in einer Gemeinde sind, die in der ACK ist, das heißt in dem ökumenischen offiziellen Kirchenverband. Die anderen dürfen nicht. Ja, die sind gefährlich. Und das sind zum Beispiel so Dinge, da nimmt auch der Druck zu, sich der Ökumene anzuschließen. Und wir müssen diesem Druck widerstehen, dass wir sagen, wir sind die Gemeinde des Herrn Jesus Christus und wir sind gerufen, unabhängig von der Welt und unabhängig von den Namenschristen, ein treues Zeugnis abzulegen, auch in dieser Zeit. Und das ist wichtig, dass wir sehen, diese Verführungssituation erlegt uns auf, was Judas 3 uns allen gebietet, dass wir nämlich kämpfen für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert ist. Das muss unsere Antwort sein. Wir müssen die biblische Wahrheit hochhalten. Wir dürfen nicht zurückweichen vor diesen falschen Lehren, sondern wir müssen sie ganz klar ihnen entgegnen, sie bekämpfen und durch die gesunde Lehre widerlegen. Ja? Also da haben wir eine Aufgabe, die in dieser Zeit ganz sicher nicht leichter wird, weil die endzeitlichen Geistesmächte der Finsternis werden stärker. Und Gläubige, die nicht klar leben mit dem Herrn Jesus, werden anfällig für diese Finsternislehren, weil sie ein Stück dem Satan eine offene Flanke bieten. Auch das ist ein Punkt. Wenn du nicht in der Heiligung nach dem Wort Gottes lebst, dann bist du gefährdet. Das ist so, dass dann einfach das Immunsystem, um das mal geistlich so anzuwenden, das Immunsystem ist geschwächt und dann können die Bakterien im Körper angreifen und Raum finden und der Mensch wird krank. Ja? Und deswegen sollten wir schauen, dass unser geistliches Immunsystem gestärkt wird. Ja? Damit wir diesen Dingen wirklich widerstehen und nicht von ihnen weggerissen werden können. Ja? Also auch da, denke ich, ist es wichtig, dass wir diese Zeit nüchtern sehen. Sie wird uns diese Dinge bringen. Und dennoch ist es kein Grund zu verzagen oder Angst zu haben. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass in diesen ganzen Schwierigkeiten, verstärkte Verfolgung, verstärkte Verführung, dass in diesen ganzen Schwierigkeiten der Herr Jesus sich umso stärker erweist, wenn wir ihn suchen und in der Beziehung zu ihm leben. Ja? Ich möchte das nochmal lesen, was in Matthäus 28 steht. Und auch das ist etwas, was wir für uns auf jeden Fall anwenden können. Am Ende, wo es heißt, ab Vers 18, wo der verherrlichte Herr vor seiner Auffahrt in den Himmel die Jünger tröstet. Und er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also auch wenn die Zeiten schwerer werden, der Herr Jesus hat alles in seiner Hand. Auch wenn bei dir und mir vielleicht schwierige Umstände eintreten, Krankheiten, Probleme, der Herr Jesus hat alle Macht. Er ist in Kontrolle. Ihm entgleitet nichts. Und er wird auch unser Leben letztlich zu einem guten Ziel führen, wenn auch durch Bedrängnisse und Probleme hindurch. Denen werden wir nicht ausweichen können. Aber der Herr bringt uns durch und führt uns durch die Probleme zu seinem Ziel. Ohne diese Probleme käme er gar nicht mit uns zu seinem Ziel. So müssen wir das ansehen. Wenn Gott etwas in unserem Leben zugelassen hat, eine Bedrängnis, eine Schwierigkeit, dann ist es seine Liebe und seine Pädagogik. Und wenn wir mit ihm durchgehen, im Vertrauen auf ihn, dann bringt er uns auch wunderbar an sein Ziel, durch die Schwierigkeiten durch. Und so dürfen wir wissen, der Auftrag der Gemeinde wird erfüllt werden. Wir lesen es hier, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist ein Auftrag, der auch von der Gemeinde auf jeden Fall erfüllt wird. Er reicht sicherlich heilsgeschichtlich noch etwas weiter. Aber wir dürfen wissen, wenn wir diesen Dienst tun, wenn wir biblische Gemeinde bauen, wenn wir weiter ungeachtet der Schwierigkeiten treu an dem Herrn Jesus und seinem Wort festhalten und einfach seinen Auftrag ausführen in aller Schwachheit. Dann wird auch das passieren, was der letzte Vers ist. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Schaut, und damit wollen wir doch auch wieder verstärkt rechnen, dass der Herr Jesus mit uns ist, dass er uns beisteht, dass er unser Schutz und unsere Kraft ist. Wir bauen in der Praxis sehr oft auf seelische Dinge, auf Fleisch, auf andere Menschen, auf Umstände, auf Versicherungen und nicht auf den Herrn. Und größere Schwierigkeiten lässt Gott manchmal auch zu, dass wir mehr auf ihn vertrauen, statt auf solche fleischlichen Krücken, die ihn entehren und uns nicht weiterhelfen. Ja? Also nehmen wir doch die Schwierigkeiten in deinem und meinem Leben auch dazu, dass wir sie als Herausforderung sehen, mehr dem Herrn Jesus zu vertrauen. Und wir können ihm nicht zu viel vertrauen. Ja? Wir dürfen wissen, dass er seine Zusagen, seine Verheißungen an uns wirklich auch erfüllt. Er will bei uns sein, er will uns bewahren, er will uns durchbringen. Der Herr bringt seine Schafe ans Ziel. Und das dürfen wir vertrauensvoll festhalten, auch wenn diese Zeit vielleicht etwas turbulenter und schwieriger wird. Und wir dürfen wissen, dass einfach der Herr Jesus in seiner Treue bei all denen ist, die ihn aufrichtig suchen und die ihm nachfolgen. Und lasst uns das einfach auch als Konsequenz nehmen, dass wir uns näher an den halten, der uns nahe ist, der bei uns ist. Das Problem liegt nicht beim Herrn, wenn wir ihn wenig erfahren und seine Hilfe wenig erfahren. Das Problem liegt an uns, dass wir auf eine Weise leben, dass wir das Eingreifen des Herrn Jesus ein Stück ausschließen. Ja? Aber er möchte uns beistehen, wenn wir ihm von Herzen nachfolgen. Und diese Erfahrung des ist mein Gebet auch, dass der Herr uns das allen auch in diesem kommenden Jahr schenkt, dass wir seine Treue, seinen Beistand, seine Hilfe wirklich erleben. Und dann wird diese Zeit für uns eine gesegnete Zeit sein, auch wenn sie vielleicht manche Erschütterung und manche Schwierigkeit bringen mag. Ich möchte noch auf einen Punkt besonders eingehen, und das finden wir in Markus 13, wo auch die Endzeitrede zu finden ist, und da ist ein Abschnitt, der hier ausführlicher und deutlicher ist. Ab Vers 32, da geht es um unsere Wachsamkeit. Markus 13, ab Vers 32. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen sollte. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht! Das sagt der Herr auch uns. Ja, egal wie wir diese Sache auslegen und anwenden, dürfen wir es auf uns. Und es ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Es ist eine dreigeteilte Aufforderung, die der Herr Jesus uns hier gibt. Habt Acht, wacht und betet. Habt Acht. Das heißt auch in erster Linie, habt Acht auf euch selbst. Ja? Wir müssen ein Stück drauf achten. Wir sehen das auch hier, dass wir nicht in Schlemmerei, in eigenem Leben nach den eigenen Lüsten einschlafen, träge werden, den Dienst des Herrn verlassen und uns um uns selber drehen. Ja? In dieser letzten Zeit ist es Zeit, sich selber zu prüfen, sich selber neu dem Herrn auszuliefern und sich zu heiligen. Dann haben wir die Kraft, in dieser Zeit zu überwinden. Der fleischliche Gläubige, der sich mit der Welt eins macht und mit der Welt verstrickt, der hat die Kraft nicht, wirklich den Dienst für den Herrn zu tun und zu überwinden. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass wir auf uns selber Acht haben, auf unser eigenes Herz. Ich lese es in Markus 13, Vers 9. Ihr aber habt Acht auf euch selbst. Ja? Und so wollen wir doch auch Selbstprüfung betreiben. Nicht in einer krankhaften Form, aber einfach
vor dem Herrn sein und sagen, Herr Jesus, stell mich in dein Licht und zeig mir, wo ich mich verstrickt habe, wo es bei mir nicht stimmt, wo ich die falschen Prioritäten verfolge, wo ich eigensüchtig und eigenwillig lebe. Führ mich in die tiefere und ungetrübte Gemeinschaft mit dir hinein. Mit dir werde ich auch überwinden können. Das ist ganz klar so. Aber wenn wir da vom Herrn ein Stück abweichen, dann werden wir auf jeden Fall in dieser Zeit Schaden erleiden. Und das möchte der Herr nicht. Habt Acht, wacht. Wacht, das bezieht sich, denke ich, auch sehr stark auf die Verführungen, auf die Gefahr, dass wir selber unmerklich abdriften von dem Herrn, meistens eben in fleischliche Trägheit und Weltförmigkeit, in eine Bequemlichkeit, dass wir es uns einrichten in diesem Leben oder dass wir bitter werden, dass wir dem Herrn Vorwürfe machen, dass wir aus der lebendigen Nachfolge aussteigen, weil wir beleidigt sind mit dem Herrn, weil wir Widerstand leisten gegen seine Führung, und das gibt es ja auch. Auf jeden Fall dieses, dass wir nicht mehr innerlich wirklich in der Spur des Herrn laufen, das ist in der letzten Zeit eben einfach ganz besonders gefährlich. Wir sollen wachsam sein, dass nicht verführerische Lehren, falsche Lehren in die Gemeinden eindringen. Und es geschieht ständig eigentlich ein Stück durch Bücher. Ich würde auch mal sagen, wachen wir doch drüber, was für sogenannte christliche Bücher wir lesen und was für sogenannte christliche Bücher unsere Kinder lesen. Es gibt ganz viel verführerischen Schrott auf dem christlichen Buchmarkt. 80% davon übersetzt aus Amerika. Ja? Und viele, auch bibeltreue Verlage, wachen nicht genügend darüber, was sie eigentlich veröffentlichen und empfehlen. Ja? Und da muss man selber wachsam sein. Zum Beispiel gibt es jetzt wieder so ganze Kampagnen von Bestsellerbüchern. Ich war im Himmel. Ja? 90 Minuten im Himmel. Und da müsste man sich zum Beispiel, ein nüchterner Christ müsste sagen, also das Buch, das lange ich nicht mal mit spitzen Fingern an. Aber es gibt Leute, die verschlingen so etwas. Und dann ist etwas nicht in Ordnung. Der Apostel Paulus war wirklich im Himmel. Und er durfte davon nichts sagen. Und diese Burschen schreiben Bestsellerbücher drüber. Und die meisten davon sind Pfingstler und haben irgendwelche falschgeistige Visionen. Ich habe das selber mal auch so ein bisschen verfolgt. Und jeder war im Himmel und bei jedem ist der Himmel anders. Ja. Es ist genauso, jeder hat Jesus gesehen und beim einen ist er blond und braunäugig und beim anderen schwarzäugig und hat blaue Augen, schwarzhaarig und blaue Augen. Und es stimmt alles nicht, es ist Lügentheater des Teufels. Ja? Und diese Dinge, es gibt so viel christliche Unterhaltung, Geschwätze, was uns letztlich einschläfert. Christliche Serienromane, irgendeine Saga, wo ganz zum Schluss die Heldin den Helden bekommt. Ja, ja, liebe Leute, wenn wir im Leben in der Nachfolge uns bewähren sollen, dann bringen uns diese Jeanette sonst was Romane nicht weiter. Ja, die lenken uns ab von der Nachfolge. Wir müssen im Wort lesen, wir müssen Schwarzbrot essen. Ja, wenn wir als Sportler versuchen, eine Rekordmarke zu erreichen, dann essen wir auch nicht andauernd Sahnekuchen. Ja, also da müssen wir einfach Acht haben drauf, was lesen wir, was dringt auch an falschen Lehren über Bücher oder über CDs und andere Dinge in unser Herz ein und dass wir uns wirklich mit der gesunden Lehre der Schrift beschäftigen, damit wir da nicht abgetrieben werden. Und das Letzte, und das ist mir letztlich auch als Akzent das Wichtigste, ist, betet. Betet beständig. Betet ernstlich. Wisst ihr, die Gemeinde ist wirklich eine kleine Schar von Fremdlingen, mitten in einer Welt, die immer offener Christus und seine Gemeinde hasst und verfolgt. Und wenn wir das nüchtern sehen, dann wissen wir, unsere Chance ist das Gebet. Unsere Chance ist, dass wir uns ernstlich an den Allmächtigen wenden, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat und der jeden Tag bei uns ist. Das geht nicht automatisch, dass wir bewahrt werden, dass wir erleben, dass von mir aus auch die Obrigkeit uns noch ein Stück duldet und manche Dinge auch duldet, sondern das will im Gebet erkämpft sein. Und das möchte ich auch euch aufs Herz legen, dass wir neu lernen, ernstlich zu beten. Dass wir auch mal lernen, als Gemeinde vielleicht einen Gebetsnachmittag oder einen Gebetsabend zu haben miteinander unter Fasten, wo wir zum Beispiel entweder das Gebiet der Erweckung, der Buße, auch in der Gemeinde behandeln, der Abweichungen, die da sind. Oder aber eben auch, dass wir für die Obrigkeit beten, dass einfach Gott mitten in diesen antichristlichen Entwicklungen uns noch gewissen Raum lässt, auch letztlich mit unseren Kindern. Ich habe da große Sorge, wenn das so weitergeht mit der Entwicklung des weltlichen Schulsystems, dann werden gläubige Christen irgendwann mal ihre Kinder wirklich nicht mehr in die weltlichen Schulen schicken können. Ja? Es gibt da Entwicklungen, zum Beispiel, dass letztlich jeder da in irgendwelchen Seminaren mit jedem irgendwelche geschlechtliche Erfahrungen machen soll. Ja, da gab es schon Fälle, wo Kindern praktisch gesagt wurde, jetzt streichel mal irgendeinen deiner Nachbarn und sag mal, wie sich das anfühlt. Ja? Und solche Dinge, wenn so etwas in der Schule vorgeschrieben wird, dann können gläubige Christen irgendwann mal nicht mehr vom Gewissen her die weltliche Schule besuchen. Also ist zum Beispiel ein Gebetsanliegen aus meiner Sicht, dass wir die Freiheit auch einer alternativen Schulausbildung erbitten müssen. Und zwar nicht nur von christlichen Schulen unter staatlicher Duldung, die mit Millionen Aufwand gebaut werden und bald wahrscheinlich geschlossen werden, wenn sie sich nicht zur Evolution bekehren, sondern wirklich freie Schulen, auch letztlich Heimerziehung, dass das möglich wird. Ja, das ist zum Beispiel ein Gebetsanliegen, was ich denke, gerade auch wir, die wir junge Familien haben, sollten da ganz ernstlich den Herrn suchen. Genauso eben, dass der christliche Glaube als eine Minderheitenreligion geduldet wird. So weit sind wir. Ja? Die Bundesregierung macht Initiativen, dass die Christenverfolgung in islamischen Ländern bekämpft werden soll von der Bundesregierung. Aber sie verfolgen selber die Christen. Hier bei uns zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder aus Gewissensgründen nicht auf irgendwelche Theaterveranstaltungen schicken, die kommen bei uns in Erzwingungshaft. Ja? In Deutschland. Also diese Dinge, das müssten wir einfach ein Stück auch mehr, denke ich, zur Kenntnis nehmen. Und vermehrt auch wirklich den Herrn suchen im Gebet für die Obrigkeit, dass er uns noch Freiraum gibt, als Gläubige zu leben, unseren Glauben zu leben und auch das Zeugnis des Evangeliums noch weiterzugeben. Und ich denke, da haben wir auch Grund, zuversichtlich zu sein, dass der Herr das auch erhört. Aber ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist wirklich auch das Gebet um Erweckung von uns selber. Das Gebet, dass wir Buße tun über unsere Trägheit und Schläfrigkeit und Weltförmigkeit. Und dass wir den Herrn suchen im Sinne eines Daniel, dann die 9. Kapitel, kennt ihr hoffentlich alle, Esra 9, Daniel 9, Nehemia 9. Dort finden wir jeweils ernsthafte Gebete, die den geistlichen Zustand des Volkes Gottes betreffen. Und ich denke, das sollte unser Anliegen sein, dass wir den Herrn wirklich suchen und bitten, nicht nur für uns hier, sondern für das ganze Volk Gottes, für die Gemeinde weltweit und besonders im sogenannten christlichen Abendland, dass Gott sich noch erbarmt und dass Gott uns ein Aufwachen schenkt, eine geistliche Stärkung und Erneuerung, damit wir mit geistlicher Widerstandskraft diese Herausforderung dieser Zeit, die auf uns zukommt, bewältigen können, dass wir dem Herrn Jesus noch ein treues Zeugnis ablegen können. Ich denke, das ist so, so wichtig, dass wir in dieser Hinsicht den Herrn suchen, ernstlicher suchen, dass wir auch Trauer tragen über manche Dinge, die sich bei uns eingeschlichen haben und dass wir nicht nur so oberflächlich und gleichgültig darüber hinweggehen. Ich denke, da kann der Herr wirklich auch Segen schenken und Vertiefung und uns mit mehr Kraft ausrüsten, wenn wir ihn in dieser Beziehung wirklich ernstlich suchen. Ich möchte es nochmal vielleicht zum Abschluss erwähnen, was im 1. Timotheus 2 zu diesem Thema Gebet gelehrt wird. Da heißt es ja, ab Vers 1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Das heißt auch für die Ausbreitung des Evangeliums. Das ist ganz wichtig, dass wir auch dafür beten. Wir tun das ja immer wieder, aber wir können es sicher auch ernstlicher und mehr tun. Und dann eben für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und dann Vers 8 noch, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ja, lasst uns wirklich den Wert des Gebets ernster nehmen und den Herrn suchen, auch vielleicht in persönlichen Dingen, dass wir mehr Fürbitte tun, vielleicht auch im kleineren Kreis sich zusammentut und betet, zum Beispiel für die Nöte in Familien, für die Nöte, die bei Einzelnen persönlich sind, aber auch eben in der Gemeinde, dass wir mehr den Herrn suchen und dass wir mehr auch erwarten, dass er uns erhört. Wir sind von ihm abhängig und das ist das Beste, was uns passieren kann, dass der Herr Jesus seine Gnade, seine Macht, seinen herrlichen Namen auch in unserem Leben mehr erweisen kann. Möge der Herr uns dieses Anliegen schenken und uns für das kommende Jahr dazu ermutigen.